Ja, liebe Gemeinde, an diesem Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, es gibt ja da unterschiedliche Begriffe, möchte ich euch an dieser Stelle ja eigentlich keine Predigt halten oder eine etwas andere Predigt halten, so rum. Ich möchte euch nämlich einen besonderen Reisebericht geben. Ich möchte euch nämlich mitnehmen. Stellt euch einfach einmal die folgende Situation vor. Es ist ein wunderschöner, angenehmer, sonniger Tag. Heute fällt das etwas leichter, sich das vorzustellen, als in dieser Woche. Ein leichter Windhauch umgibt euch. Es riecht nach Wiesen und Blumen. Und da ist ein Straßencafé an einem herrlichen Platz unter einem wunderschönen, ausladenden Baum. Ich nehme Platz, bestelle mir einen Cappuccino und lehne mich zurück und schaue mich um. Zum zweiten Mal bin ich jetzt in dieser wunderschönen Stadt, wobei eigentlich in diesem besonderen Teil dieser Stadt ist es zum ersten Mal mit einer Sondereinladung für einen Tag. Die Rede ist von Jerusalem. Nicht das irdische, sondern das himmlische Jerusalem. Eingeladen hat mich mein himmlischer Vater für einen Tag. Da sitze ich nun in diesem Café und bin überwältigt von den Eindrücken. Darf ich mich setzen? Fragt mich plötzlich ein Mann, vielleicht Anfang 40, ich hatte ihn gar nicht kommen sehen, war so beschäftigt mit dem Drumherum. Ich schaue ihn an und meine, gerne, setzen Sie sich, und deute auf einen der drei freien Stühle an meinem Tisch. Ich habe Sie hier noch gar nicht gesehen, sagt er zu mir. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Paul. Paul Schneider. Ich war Pfarrer im Hunsrück. Ein Traum geht in Erfüllung, denke ich bei mir, schaue in sein freundliches Gesicht und dann sprudelt es aus mir heraus. Ehrlich, Sie sind Paul Schneider? Wissen Sie, vor vielen Jahren habe ich einmal eine Frau besucht aus Pfärzfeld. Das ist doch ihr Heimatort. Leider musste dieser Ort ja einem militärischen Flughafen weichen, auch unsere Methodistenkirche damals. Aber diese Frau, die ich da besucht habe, die erzählte mir von Ihnen. Ihre ältere Schwester, ich weiß gar nicht mehr ihren Namen, sie war Kindermädchen im Haushalt ihres Vaters, der doch evangelischer Pfarrer war. Damals, nach diesem Besuch, da bin ich auch nach Dickenschied an ihr Grab gefahren und ich habe ihre Lebensgeschichte gelesen, über 700 Seiten. Waren es nicht in diesem Sommer 85 Jahre, dass die Nazis sie im KZ Buchenwald umgebracht haben? Waren nicht sie es, über den Dietrich Bonhoeffer sagte, sie seien der erste evangelische Märtyrer im Dritten Reich? Ja, sagte er leise. Und mit fester Stimme fährt er dann fort, vor 85 Jahren hat mich mein himmlischer Vater heimgeholt. Bei ihm bin ich jetzt zu Hause. Und ehe wir unsere Unterhaltung fortsetzen können und auch ich mich vorstellen kann, kommt eine Frau an unseren Tisch, im Alter sehr schwer zu schätzen. Darf ich mich zu den beiden Herren setzen, fragt sie und wartet unsere Antwort gar nicht erst ab, sondern setzt sich einfach zu uns. Ich merke gar nicht, dass sie Französisch mit südlichem Akzent spricht. Im neuen Jerusalem, da versteht man sich einfach. Da fehlen keine Vokabeln, keine Grammatikprobleme oder Ähnliches. Mein Name, sagt sie, ist Marie Durand. Paul reicht ihr zur Begrüßung die Hand, ich sitze mit offenem Mund da und komme gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Sie sind Marie Durand? Wissen Sie, schon als Kind habe ich von Ihnen gehört und war fasziniert davon. Meine Oma kommt aus einem Waldenserort und Hugenotten und Waldenser haben ja gemeinsame Wurzeln, eine gemeinsame Geschichte. Und vor ein paar Jahren waren wir im Campingurlaub in Südfrankreich in Egmore und haben den Tour de Constance miteinander angeschaut. Wir waren in dem Raum, in dem sie 38 Jahre lang gefangen waren mit vielen anderen Hugenottinnen. Ich habe das Wort gelesen am Rand eines Schachtes an der Umfassungsmauer. Resiste, widersteht. Unvorstellbar, was sie damals vor über 250 Jahren aufgrund ihres evangelischen Glaubens aushalten mussten. Waren eigentlich sie es, die dieses Wort eingeritzt hat, oder jemand anderes? Man weiß es nicht genau, man meint immer, sie wären es gewesen. Marie schaut mich ernst an. Aber ehe sie antworten kann, zieht ein anderer Mann unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich. Er rennt quer über den Platz auf uns zu, so als wären wir verabredet und er ein wenig spät dran. Und außer Atem und ohne zu fragen, setzt er sich auf den letzten der noch freien Stühle. Er blickt in die Runde und meint, ich glaube, der Stuhl ist für mich bestimmt. Ich fehle noch in dieser Runde. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Stephanus. Einfach nur Stephanus. Ihr habt sicherlich schon von mir gelesen. Das kann man wohl sagen, denke ich bei mir. Stephanus, der erste Märtyrer der Kirche. Der erste Blutzeuge Jesu. Und hier sitzt er vor mir in einem Café im himmlischen Jerusalem. Er schaut mich an und dann die beiden anderen, Paul und Marie, und er meint zu ihnen, Paul, Marie, ich glaube, unser himmlischer Vater möchte, dass wir uns ein wenig mit Michael unterhalten. Wisst ihr, Michael ist Pastor der Methodisten und dies hier war schon immer sein großer Traum, das einmal erleben zu dürfen. Das stimmt, rutscht es mir heraus, das hier ist wirklich mein großer Traum und ich denke bei mir, komisch, jetzt macht sogar das Altgriechisch keine Probleme mehr mit Stephanus. Und herausfordernd schaut Stephanus mich an. Was möchtest du uns fragen? Was liegt dir auf dem Herzen? Mir kommt ein Vers aus dem Hebräerbrief in den Sinn. Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Lasst uns durchhalten. Ja, sage ich endlich zu Ihnen, eines möchte ich von euch wissen. Was gab euch die Kraft, durchzuhalten, euren Weg zu gehen, durchzuhalten bis zum Tod, bis zum Ziel? Stephanus, man hatte dich gerade erst gewählt als Diakon und dann hat man dich gesteinigt. Marie, du warst noch so jung, 3 Wochen erst verheiratet und es wäre doch so leicht gewesen, nachdem man dich gefangen genommen hat und in diesen Raum geworfen hat, zu sagen, ich widerrufe. Und die Türen hätten sich für dich geöffnet. Aber du hast nicht widerrufen. 38 Jahre hast du durchgehalten. Und du warst für die anderen Hoffnung und Halt. Und was hat dir die Kraft gegeben, durchzuhalten? Und Paul, du warst 20 Jahre jünger als ich heute, Vater von 6 Kindern, und du hast den Nazis immer wieder widersprochen. Und im KZ in Buchenwald, da hast du deine Mütze nicht vor der Hakenkreuzfahne gezogen. Und man hat dich in den Kerker geworfen und du hast nicht aufgehört, aus dem Kerker Worte des Lebens über den Platz zu rufen. Was gab euch dreien die Kraft, durchzuhalten? Sie sahen sich gegenseitig an und Marie war die Erste, die antwortete mit leicht zitternder Stimme. Mit mir waren es noch 28 andere Personen in diesem Turm. 2 davon waren Kinder, sie waren dort zur Welt gekommen. Man hat uns einfach in diesen Raum der Hoffnungslosigkeit hineingestoßen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, in diesem dunklen, feuchten, heißen manchmal und stickigen Loch. Kaum jemand kümmerte sich um uns, nicht einmal unsere Glaubensgeschwister. Auch sie haben uns vergessen. Einmal habe ich ihnen einen Brief geschrieben. Die Liebe ist das Grundprinzip unseres Glaubens, habe ich geschrieben, und sie halten sich nicht daran. Kurz, es scheint, als lebten wir in der Endzeit, denn diese göttliche Tugend ist sehr erkaltet. Die wahren Christen, gemeint habe ich, die evangelischen Christen werden nicht verdammt werden, weil sie die Reinheit des Evangeliums aufgegeben haben. Sie bekennen sich ja ständig zu ihr. Sie werden es aber, weil sie nicht Christus in den Gefängnissen besucht haben, in Gestalt ihrer Gemeindeglieder. Ja, ich musste immer wieder gegen die Bitterkeit ankämpfen. Als ich diesen Brief schrieb, da war ich schon über 10 Jahre in diesem Gefängnis und kurze Zeit später distanzierte sich eine unserer Schwestern und widerrief. Das sind die schwersten Heimsuchungen, die über uns kommen können, sagte ich zu den anderen. Viel schwerer als Krankheit und Tod. Darum, liebe Schwestern, widersteht und betet, dass nicht auch wir noch in Anfechtung kommen. Und damals ritzten wir mit der Spitze einer Schere dieses Wort in diese Umfassungsmauer dieses Schachtes, resiste, widersteht. Viele haben uns vergessen, aber Christus war bei uns, in Person der Mitgefangenen. Er war in uns durch seinen Geist und von ihm kam die Kraft, durchzuhalten. Resiste, widersteht. Paul hatte interessiert zugehört und immer wieder zustimmend genickt. Ja, begann er nun, Christus war mit uns. Oft hat man mich im KZ in Buchenwald in den Bunker gesperrt. Ich konnte und wollte meine Mütze nicht vor diesem Symbol der Hakenkreuze, vor diesem Symbol des Unrechts ziehen. Es wäre Verrat am christlichen Glauben gewesen. Und als ich mich damals zu Ostern 1939 mühsam an den Gitterstäben meines Zellenfensters hochzog, um mit lauter Stimme hinauszurufen, so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben, da war es Christus in mir. Ich war Botschafter an seiner Stadt. Es waren Worte des Lebens, auch wenn ich dafür einen fürchterlichen Preis bezahlen musste. Stockhiebe waren noch die leichteste Strafe. Ich unterbreche ihn und sage ihm, du, Paul, das habe ich übrigens in diesem Buch über dich gelesen. Und weißt du, einer der Häftlinge, der überlebte, er hat später darüber geschrieben. Ich konnte nicht mehr, schrieb er. Selbstmord erschien mir die einzige Lösung. Als ich am Bunker vorbeilief, auf den Zaun zu, hörte ich Pfarrer Schneiders Stimme. Brüder, seid stark, Christus ist auferstanden. Er konnte ja nicht wissen, was ich vorhatte, aber sein Wort ließ mich stehen bleiben. Und ich ging zurück in meine Baracke, entschlossen, mit Gottes Hilfe durchzuhalten. Paul nickt nachdenklich. Aber nicht ich habe diesen Menschen gerettet, Jesus allein. Einmal, ich glaube, es war sonntags im August 1938, da habe ich aus meiner Zelle heraus über den Platz gepredigt. Brüder, unser Herr Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns von unseren Sünden freizumachen. Wer an ihn glaubt, der ist vor Gott gerechtfertigt. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem, was Menschen uns antun können, denn durch Christus gehören wir zum Reich Gottes. Gott ist unser Vater, Christus unser Bruder. Unser Herr, der für uns alle gestorben ist, er hat uns versprochen, dass wir mit ihm auferstehen, wenn wir nur an ihn glauben. Er hat von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer das glaubt, wird nie sterben. Brüder, glaubt. Glaubt an Jesus, unseren Retter, und Gott wird euch als seine Kinder aufnehmen. An dieser Stelle schrien mich die SS-Wachmänner an, schweig, sei still! Sie wollten mich vom Fenster wegreißen, aber ich konnte noch hinausrufen, Brüder, vergesst nicht, Gott liebt euch. Er wird euch aufnehmen in seinem Sohn Jesus Christus. Hofft, denn Gott lässt die Seinen nicht. Fürchtet euch nicht vor den Untaten eurer Peiniger. Fürchtet Gott und ehrt ihn. Und er wird euch helfen, durchzuhalten und euch zur rechten Zeit heimholen. Tränen standen in seinen Augen, als er mir das erzählte. Tränen, von denen ich wusste, unser himmlischer Vater würde sie nachher wieder abwischen. Ich dachte an das Buch, das ich über ihn gelesen habe, an den Brief darin, den er an seine Frau und seine Kinder aus dem KZ geschrieben hat, indem er davon schreibt, wie gerne er sie noch einmal sehen würde, wie gerne er mit ihnen noch einmal unbeschwert in den Urlaub fahren würde, wie früher. Aber die Nazis, sie hatten seinen Körper langsam, aber sicher mit Spritzen, Herzmittel zugrunde gerichtet. Nach einer letzten Spritze war Paul Schneider am 18. Juli 1939 tot zusammengebrochen. So ist es, bestätigt nun Stephanus. Jesus allein. Natürlich waren sie damals wütend, als ich ihnen sagte, dass sie Gottes Gesetz gebrochen hätten. Natürlich waren sie noch wütender geworden, als ich ihnen sagte, dass Gott nicht in einem Haus wohnt, in einem Tempel, sondern dass Jesus der Mittelpunkt ist. Und als sie mich beschimpften, als sie mich schmähten und als sie voller Wut die Steine aufhoben, um sie auf mich zu werfen, da war er da. Jesus. Ich sah den Himmel offen, ich sah nur noch ihn. Michael, das ist das Wichtigste, das Zentrale. Jesus in der Mitte. Auf ihn sehen, auf ihn hören, ihm nachfolgen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich damals erlebt und gesehen habe und empfunden habe. Er war da, bei mir. Und an dieser Stelle hake ich ein, ja, Stephanus, Lukas hat uns davon berichtet, in seinem Evangelium. Die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saulus ab, damit er sie bewachte. Während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus, dem Herrn, und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann fiel er auf die Knie und rief laut, Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Stephanus, das können wir heute noch über dich lesen. Und Gott hat dein Gebet erhört. Denn sonst hätte er später nicht diesen Saulus zum Heidenapostel berufen. Ja, meinte Stephanus nachdenklich, Gott sei Dank hat er mein Gebet erhört. Und dem Saulus oder Paulus bin ich hier schon begegnet und wir haben uns versöhnt. Ein kurzer Moment der Stille tritt ein, nachdenkliches, dankbares, erfülltes Schweigen. Ich danke euch, euch dreien für dieses Gespräch. Ich danke euch für euren Glauben, für euer Leben, für euer Zeugnis. Und diese Botschaft nehme ich mit. Christus in der Mitte. Wisst ihr, ich lebe in einer ganz anderen Zeit als ihr drei. Wir haben in unserer Zeit so viele Möglichkeiten, so viele Freiheiten, so viele Entscheidungen jeden Tag zu treffen. Und unsere Welt ist ungemein kompliziert geworden, undurchschaubar und von vielen, vielen, vielen Seiten bedroht. Mehr denn je, mehr denn je. Und wie wichtig ist es da und wie wertvoll, diese Mitte zu kennen, diesen Halt zu haben und immer wieder auf Christus sich zu besinnen. Ja, jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Und Gott sei Dank, zu jeder Zeit ist Christus mit uns. Denn das hat er versprochen, ich bin bei euch. Alle Tage, alle Tage. Also noch einmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Die Verabschiedung ist sehr herzlich, so als wären wir schon immer gute Freunde. Stephanus, Marie und Paul, sie stehen auf und gehen quer über diesen wunderschönen Platz im himmlischen Jerusalem. Einen Weg, auf dem ich ihnen nicht folgen kann. Noch nicht. Und ganz ehrlich, im Moment auch noch nicht folgen möchte, auch wenn die drei bereits schauen dürfen, was sie geglaubt haben. Nachdenklich und dankbar setze ich mich noch einmal auf meinen Stuhl. Ich trinke meinen Cappuccino, der im neuen Jerusalem nicht kalt wird und den man auch nicht bezahlen muss. Und in Gedanken, da komme ich langsam wieder hierher, nach Ulm 2024. Nur ein Traum, nur eine frei erfundene Geschichte. Natürlich nur ein Traum und in Anführungsstrichen nur eine Geschichte und trotzdem Wirklichkeit. Trotzdem Wirklichkeit. Der Hebräerbrief, alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Und die Botschaft dieser Zeugen und die Botschaft Jesu, wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist und auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil so eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Also der Hebräerbrief sagt uns, Jesus hat alles in der Hand. Das Große und das Kleine, diese Welt mit all ihren Bedrohungen und Gefährdungen und auch unser Leben. Lasst uns den Blick auf Jesus richten, so fordert uns der Hebräerbrief auf. Und auch das Zeugnis so vieler Menschen. Das Zeugnis von Stephanus, von Marie Diron, von Paul Schneider und so vieler, die Christus erlebt haben und die die Kraft von ihm bekommen haben, durchzuhalten, ihren Weg zu gehen. Und das nehme ich oder das dürfen wir in unseren Alltag mitnehmen, mit unseren Herausforderungen, die ganz andere Herausforderungen sind, wie zur Zeit des Stephanus oder zur Zeit Marie Durance oder Paul Schneiders, aber es sind unsere Herausforderungen und von uns zu bewältigen. Unsere Angst, unsere Aufgaben, so vieles andere. Aber eines bleibt immer gleich, dass Christus mit uns ist, dass wir nie alleine sind. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hat er zugesagt und das hält er. Amen.